ein bisschen unfair, wenn man so eine schöne, intensive und alles sprechende Zeit hatte und dann, jetzt muss man die Predigt halten. Aber doch, ich denke, ein bisschen Aufmerksamkeit haben wir noch. Und am Ende geht es ja darum, was Gott in unsere Herzen reinsprechen wird. Ihr Lieben, vor ungefähr einem Jahr haben wir ja das Thema Agape angesprochen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Die Liebe Gottes, die selbstlose Liebe Gottes. Und das Wort Agape haben wir in fünf Begrifflichkeiten unterteilt. Einmal A für die Abhängigkeit, dass uns einfach bewusst wird, dass jeder Herzschlag, jeder Atemzug, ob wir jetzt nun riechen, schauen oder hören, alles ist abhängig von Gott. Ich meine, Gott hat dazu ein Ja, dass wir heute hier sitzen und stehen können, singen können, beten dürfen, nachdenken können über unser Leben. Das alles erlaubt er gerade im jetzigen Moment und sagt, ja, ich will es so, dass hier Leben herrscht. Und aus dieser Abhängigkeit dürfen wir die Gnade verstehen, die Gnade, die Gott auf uns immer wieder draufscheinen lässt. Er will, dass wir weiterleben. Er erlaubt es nicht nur, er will, dass wir weiterleben durch die Gnade Jesu. Und wenn wir das begreifen, diese Abhängigkeit, die Gnade, dann lass uns doch diesen Lobpreis geben, was wir in der letzten Dreiviertelstunde auch gemacht haben. Dieser Lobpreis in unserem Herzen, der nicht nur was mit Musik zu tun hat, sondern die ganze Zeit in unserer Herzenshaltung und Einstellung. Jeden Tag, auch im Alltag, wo der Stress manchmal vielleicht uns übermanteln wird und uns ablenken will. Und wenn wir das zu seiner Priorität machen, dann verstehen wir die ganze Geschichte der Erlösung. Dann begreifen wir, was Erlösung wirklich bedeutet. Und heute werden wir uns die gleiche Bibelstelle wie vor einem Jahr anschauen. Ja, seid ihr dabei? Die steht im Matthäus-Evangelium. Kapitel 24, ich muss mal kurz meine Fernbedienung holen. Bitte? Ist keine PowerPoint da? Ist gar nicht schlimm. Dann lese ich das so, okay? Hört gut zu. Ihr dürft es gerne auch mitschlagen. Das schadet auch nicht. Mal zu überprüfen, was der da vorne überhaupt sagt. Kapitel 24, Matthäus-Evangelium, die Verse 6 bis 12. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Ah, da ist es doch. Schön. Vielen Dank. Boah, wenn wir diesen Text uns anschauen, dann bekommt man so ein mulmiges Gefühl, oder? Aber Jesus selber sagt das. Wenn man das sich durchliest, dann ähnelt es eher einem apokalyptischen Hollywood-Blockbuster. Und doch dürfte den einen oder anderen ein mulmiges Gefühl erreichen, wie ich vorhin gesagt habe. Meine Frage an euch, haben diese Szenarien eine reale Zuordnung in unserem Leben? Sind denn Themen wie Kriege, Naturkatastrophen, wirtschaftlicher Schaden, Verfolgung und eine grundsätzliche Entfernung unserer christlichen Werte so weit weg von uns? Ich glaube, dass all diese Punkte uns betreffen. Das eine eher direkt, das andere bereitet uns wiederum große Sorge. Deshalb lasst uns heute in dieser Bibelpassage das Wort erkalten. Mal genauer anschauen. Die griechische Übersetzung im Erkalten nennt sich Psycho. Also falls wir jemanden vielleicht so nennen oder den einen oder anderen Film uns anschauen. Es gibt sogar einen Film, der heißt so. Aber im griechischen Kontext bedeutet es eigentlich nur, es ist eine Abnahme von Wärme. Okay? Es wird kalt. Und wenn man sich diese Ursachen auch in Betracht zieht, müssen wir verstehen, warum die Liebe erkalten kann. Es ist einmal die Entfernung von der Wärmequelle und die Beeinflussung von der kalten Umgebung, oder? Keine Sorge, ich will keinen Wetterbericht für die nächsten 2 Wochen euch vortragen. Aber wenn unsere Liebe so bedroht und zum Erkalten gefährdet ist, ist es wichtig, heute sich 2 Fragen zu stellen. Wie entfernt man sich von der Liebesquelle? Und welche sind denn die äußeren Einflüsse, die die Liebe erkalten lassen? Die äußeren Einflüsse. Sind es vielleicht die Kriege in unserer Umgebung? Wirtschaftlicher Schaden bzw. Hungersnöte? Ist es die Verfolgung oder die Abnabelung unserer christlichen Werte? Wir sehen immer wieder von Naturkatastrophen, die uns Angst einjagen, wie unser Klima sich auch verändert. Wenn wir das alles in der Bibel schauen und mit unseren gegenwärtigen Begebenheiten vergleichen, können wir erstaunlich feststellen, dass wir hinter jeder Thematik einen übereinstimmenden Haken setzen können, oder? Passt. Es sieht so aus. Deshalb sind die Zeichen der Zeit in einem Prozess zu betrachten, ihr Lieben. Jesus gibt das Beispiel der Wehen. Jesus selbst beschreibt diese Phasen der Ereignisse als die Frühwehen. Und diesbezüglich sagt er ausdrücklich, wenn das alles geschieht, erschreckt nicht. Erschreckt nicht, denn dies muss alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Jesus macht somit keine zeitliche Angabe und schon gar keine Endzeitformel draus. In Markus 13 sagt Jesus, dass der Tag, an dem diese Erde und dieser Himmel vergehen wird, so unbekannt ist, dass weder Engel noch der Sohn selbst Bescheid wissen, sondern nur der Vater im Himmel. Und deshalb sollte man das Bild der Wehen verinnerlichen. Ja, diese Wehen sind ein Signal, definitiv. Sie wiederholen sich, sie verstärken sich und sie werden globaler, ihr merkt es. Vieles hat sich wiederholt, was heute so in unserer Zeit geschieht. Aber es war noch nie so verbreitet und so stark und so global wie heute. Die Abstände werden kürzer. Alle, die Kinder haben, die wissen, dass die Wehen immer kürzer werden, gell? Beziehungsweise die Abstände. Es fängt ganz langsam an. Es ist immer schmerzvoll. Und dann kriegt es eine Konzentration. Es ist wichtig, die Endzeitereignisse richtig einzuordnen. Warum? Weil genau dort dieses Verführungspotenzial sich befindet. Wisst ihr, am Ende gibt es 2 Lager. Es sind die Menschen, die Gott suchen, und die Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Es gibt 2 Lager. Keine ungefähre Situation oder Ebene, wie Menschen denken könnten, sondern A oder B. Und wenn wir Christen falsche Prophetien oder Irrlehre verbreiten und Endzeitdaten versuchen zu analysieren und zu erklären und sogar zu bestätigen und anderen zu verkündigen, so wie große christliche Theologen, die auch in unserer vergangenen Zeit wie William Miller, der 1844 die Wiederkunft Jesu am 22. Oktober vorausgesagt hat. Ich will es nicht lächerlich machen, ihr Lieben, ich will die Ernsthaftigkeit der Thematik darstellen. Oder Charles Taze Russell und die Zeugen Jehovas sagten, dass Armageddon in den Jahren 1874, 1878, 1940, 1925, 1975, Harold Camping, ein freichristlicher Pastor, der sagte unseren Weltuntergang 1994 und 2011. Sogar jetzt gibt es viele Freikirchen, die meinen zu sagen, 2033 kommt das Ende der Welt. Warum? Weil es Hobby-Mathematiker gibt, die gerne durch das Buch Daniel, ich habe einen Kumpel in Wolfsburg, wir diskutieren immer gerne darüber. Der rechnet sich alles und dann gibt er irgendwelche Daten. Ja, und will mir dann quasi diesen Tag vorausrechnen. Und manche glauben wirklich, 2033 ist es soweit, weil da das dritte Jahrtausend beginnt, wo der Herr auferstanden ist. Es ist dann genau 2000 Jahre her. Und ihr kennt ja die Bibelpassage, ein Tag ist wie 1000 Jahre. So schnell kann man in diese Strömung, in diesem Denken kommen. Ihr Lieben, aber das Gefährliche dabei ist, wenn das nicht zutrifft, dann passiert was mit den Menschen, die Gott suchen. Sie werden enttäuscht, also eine Täuschung findet statt. Sie werden verwirrt, Zweifel machen sich groß und ein tiefer geistlicher Schaden kann in uns entstehen. Bei den Menschen, die von Gott ohnehin nichts wissen wollen, vergrößert sich der Spott, der Hohn und der Schaden an der Botschaft, die vielleicht den einen oder anderen erreichen könnte, verfliegt. Wisst ihr, wenn man sich in diesen Fahrgewässern begibt, können Menschen kapitulieren und dann sagen, ach, passiert sowieso nichts, ich vertraue niemanden und dann tue ich das, was ich will. Wir nehmen uns an, die absolute Freiheit zu nehmen und schauen nicht mehr auf Jesus. Und die Gesetzeslosigkeit fängt an, in uns zu wachsen. Lieben, wenn diese Verse von dem Erkalten der Liebe spricht, dann meint es nicht die Liebe da draußen, es meint unsere Liebe, die Liebe unter uns Christen. Diese Liebe ist gemeint und wenn wir uns davon verführen lassen, dann wird sie erkalten. Und jetzt könnt ihr euch fragen, wie kann das sein, dass gerade Jesus das Gesetz thematisiert? Und vor allem, um welches Gesetz geht es überhaupt? Jesus spricht hier von Gottes Geboten. Er verdeutlicht oft, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Es gab also nie eine Neutralisierung, sondern die Verinnerlichung des Gesetzes. Was will ich damit sagen? Vor der Erlösung Jesu haben die Menschen das Gesetz mit dutzenden Regeln und einer massiven Gefangenschaft von Zwängen versucht einzuhalten. Wenn Jesus davon spricht, dass er gekommen ist, um das Gesetz zu erfüllen, meint er, dass du nur durch ihn im Gesetz leben kannst. Nur durch ihn kannst du darin leben. Als Jesus auf diese Welt kam, um uns zu erlösen, hat er die Botschaft der Verbundenheit gegeben. Der allmächtige Gott wollte und möchte mit dir und mir zusammenleben, ohne Trennung, ohne Bruch. Und das in einem ewigen Bund. Das heißt, wenn du mit Gott angequält bist, kannst du gar nicht anders als das Gesetz erfüllen. Aber nicht aus deiner Kraft. Das gehört im Alten Testament so. Mit seiner Kraft. Aber von welchem Gesetz ist denn nun die Rede? Letzte Woche, als ich mir diese Bibelstelle angeschaut habe, dachte ich, warum hören wir eigentlich so selten Predigten über die 10 Gebote? Also ich persönlich zum Beispiel habe so wenige Predigten gehört. Das ist echt interessant. Woran liegt es? Weil sie vielleicht selbstverständlich sind? Weil sie einen alttestamentlichen, erdrückenden, so eine Aura haben? Die uns vielleicht wieder in diese Ebene der Gesetzlichkeit hinschieben möchte? Haben wir vielleicht Angst, gesetzlich zu werden und dadurch die Gnade zu verpassen? Es ist wichtig zu verstehen, dass die Gebote kein Widerspruch zur Gnade sind. Merkt euch das, die Gebote sind kein Widerspruch zur Gnade. Das strikte Einhalten von Geboten bringt dir nicht die Rettung, sonst wäre Jesus ja umsonst gekommen. Aber, und jetzt kommt das Aber, ihr Lieben, anhand der Gebote siehst du, wie gerettetes Leben aussehen soll. Es geht nicht darum, sie einzuhalten, damit Gott dich und mich liebt. Es geht eigentlich nur darum, weil Gott mich liebt, weil er mich zuerst geliebt hat, versuche ich zu verstehen, wie er denkt und was das Beste für mich ist. Das sind Gebote. Es ist eine Manifestation in der Liebe, die dir ausdrücken will, das ist das Beste für dich. Schau drauf. Versteht ihr, die Gebote wurden nicht erst in der Wüste erschaffen und am Mose überreicht. Sie waren schon immer da, sie sind der Ausdruck Gottes, wie Gott sich grundsätzlich das Leben vorstellt. Sie sind kein Kompromiss. Sie sind eine Beschreibung der himmlischen Kultur. Deswegen lass uns die zwei wichtigsten Gebote anschauen. Jesus selber sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oft unterstreichen wir diese zwei Gebote und meinen zu denken, wenn ich mich an diese beiden halte, halte ich automatisch alle anderen 10, gell? Das ist ja mit inbegriffen. So verstehe ich das auch. Uns fehlt aber leider manchmal die Konkretisierung der Gebote. Dieses zwischen den Zeilen im Alltag. Oft gerate ich in diese Falle zu sagen, ach Gott, ich liebe dich. Und ich versuche, den Nächsten zu lieben. Und merke, wie ich zwischen den Zeilen immer wieder meine Anfechtungen bekomme und auch Blödsinn baue damit. Ich erwische mich beim Lästern, beim Lügen. Und trotzdem habe ich immer wieder diese zwei wichtigen Gebote vor Augen, die Jesus uns zusagt. Und deshalb, ihr Lieben, lehnt euch ein bisschen zurück. Lasst uns doch mal die 10 Gebote noch mal verinnerlichen. Gebot Nummer 1. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Lass das mal wirken. Jeder von uns würde hier ohne zu zucken hinter diesem Gebot einen Haken setzen. Ja, natürlich. Natürlich haben wir keinen anderen Gott neben dem Allerhöchsten. Interessanterweise, ihr Lieben, hatten Adam und Eva im Garten auch keinen anderen Gott. Aber was sie hatten, war der Wunsch, Gott selbst zu sein. Und vielleicht mag das bei uns auch der Fall sein. Adam und Eva wollten über Gut und Böse entscheiden. Sie waren mit ihrer menschlichen Rolle nicht mehr zufrieden und wollten sich abheben auf eine Ebene, die ihnen nicht zustand. Verspürst du auch vielleicht eine tiefe Unzufriedenheit mit deiner Rolle im Leben? Verspürst du vielleicht ein Gefühl von Mangel, dass ich lieber noch was anderes zusätzlich gerne haben wollen würde? Dann nimmt dieses Gebot, dieses erste Gebot in euer Herz. Er ist unser Gott, unser Herr. Und wir sollen keine anderen Götter neben ihm haben, auch nicht unsere versuchte Selbstvergottung. Gebot Nummer 2, du sollst dir kein Götzenbild machen und es nicht anbeten. Du sollst dir kein Götzenbild machen und es nicht anbeten. Auch hier würde keiner von uns sich ein Götzenbild machen und schon gar nicht anbeten. Wisst ihr, das Volk Israel hat ja dieses goldene Kalb konstruiert. Und vielleicht mag es für uns total irrsinnig sein. Wie kann das sein? Die waren zusammen mit Gott unterwegs durch diese Wüste. Aber was wir in dieser Geschichte oft übersehen, ist, dass das Volk aus der Verzweiflung in eine gewohnte Reaktion hineingelangt ist. Sie handelte, weil sie über 400 Jahre immer wieder Götzen gebaut haben. Es war ihr tägliches Geschäft, es war ihr Alltag. Und ganz oft befinden sich die Götzen in unserem Leben, in unserem Alltag. Dort, wo deine Gedanken sind, wo deine Zeit, deine Leidenschaft, wo deine Bildschirmzeit sich befindet, da befindet sich auch dein Herz und dementsprechend deine Anbetung. Gebot Nummer 3, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Vielleicht missbrauchen wir vorbildliche Christen nicht den Namen des Herrn. Aber wie viele Gebete in unserem Alltag sind oft auf eine floskelartige Weise ausgesprochen? Wie viele Gebete sprechen wir in einer Routine, wie zum Beispiel beim Essen? Oh, danke fürs Essen, hopp, hopp. Wie viele Gebete beten wir noch ganz kurz vorm Schlafengehen, weil wir zu müde sind, darüber richtig nachzudenken? Wann haben wir uns das letzte Mal bewusst Zeit genommen und uns in einem Kämmerlein zurückgezogen und die Ruhe an uns herangelassen, damit wir Gottes Namen in Gebet und in alle Ehre wahrnehmen können? Gebot Nummer 4, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Nutzen wir wirklich den Tag des Herrn als einen Tag der wahren Besinnung oder stopfst du an dem Tag noch 1000 weitere To-Dos und noch mehrere Termine? Hast du Zeit für Gott? Habe ich Zeit für Gott? Kann ich diese Ruhe wirklich annehmen? Vertraue ich darauf, dass absolut alles, was ich aus meiner Leistung her tun kann, nichts bringt, sondern wir nur, weil wir es sein dürfen, von ihm angenommen und geliebt sind? Wollen wir weiterhin in unserem Leistungsdruck versinken? Gebot Nummer 5, du sollst Vater und Mutter ehren. Die Parallelstelle dieser Bibelstelle, die ich vorhin gelesen habe, in Markus 13, 12 steht, dass in der Endzeitrede von Jesu, da formuliert Markus es viel schärfer als Matthäus, denn da steht, die Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und sie werden sogar helfen, sie zu töten. Das ist schon heftig. Wie oft empfinden wir unsere Beziehung zu unseren Eltern als eine Last, besonders wenn sie bedürftiger werden? Wie oft verachten wir ihre Meinung und begegnen sie nicht auf Augenhöhe? Wenn du jetzt eine katastrophale Vergangenheit mit deinen Eltern hast, dann darfst du dich schützen. Aber dein Schutz kann in der Form, und du darfst dafür beten, das musst du nicht aus eigener Kraft, du darfst in der Form der Vergebung das aussprechen. Das ist auch eine Art Ehre, die du deinen Eltern bringen kannst, auch wenn sie es nicht verdient haben. Haben wir übrigens auch nicht, Vergebung. Wenn deine Vergangenheit mit deinem Vater oder deiner Mutter ein Trauma ist, sprech Vergebung aus, denn das wird dich letztlich befreien und dir Frieden geben. Gebot Nummer 6, du sollst nicht töten. Ich glaube, dass keiner hier derartiges getan hat. Aber welche Todesursachen gibt es bei uns noch? Ist es vielleicht das geistliche Töten? Beziehungen, die du abbrichst, Verrat, Verachtung, Kälte. Die Jugendlichen sagen heute ghosten. Kennt ihr das Wort ghosten? Wenn man sich nie zurückmeldet. Ja, es gibt 1000 Gründe warum. Vielleicht weil du 25.000 Nachrichten auf dein Handy hast. Aber es kann wehtun, wenn du einfach nur ignorierst. Wie viele Beziehungen werden heute zerstört oder getötet zwischen Eltern und Kindern, Geschwistern, Familien? Nicht mit Waffen, sondern mit diesem Ghost, mit dieser Kälte. Gebot Nummer 7, du sollst nicht Ehe brechen. Es ist nicht nur der Seitensprung, ihr Lieben. Es ist auch nicht nur die Pornosucht oder das Begehren eines Menschen, was dir nicht zusteht. Es ist der Schaden, der daraus erfolgt. Zwei Menschen gehen dadurch kaputt. Und wenn Kinder dabei sind, sind die oft die unschuldigen Leidtragenden. Sie werden dann im Erwachsenenalter ihr Päckchen mit in ihre Ehe tragen. Eine Ehe hat so viel säkulare Ebenen und Kollateralebenen, die entweder zum Guten führen und zum Gesundwerden führen können oder zum Schaden. Ich bin selber ein Scheidungskind. Ich habe meine Kämpfe in meiner Ehe. Verlust, verlassen zu werden, also Angst vor dem Verlassenwerden. Das Misstrauen. Das sind Päckchen, die ich mitgenommen habe, die aber Gott hin und wieder, immer wieder anfängt zu heilen. Du sollst nicht stehlen, sagt das 8. Gebot. Als kleines Kind habe ich immer bei dem Tante-Emma-Laden, bei Hoffmann, Hoffi haben wir es genannt, immer Schokolade geklaut. Kinderschokolade, nur das Originale. Ja? Vielleicht belächelt man das. Aber ich habe es auch erlebt, als man unser Haus ausgeraubt hat. Das Bestohlen werden fühlt sich wie ein Missbrauch an. Man fühlt sich ganz komisch, man kann es gar nicht erklären. Du schadest den Menschen nicht nur in dem Materiellen, was du ihm wegnimmst. Du nimmst ihm auch etwas Geistiges und Geistliches weg in dem Moment. Hab Achtung vor dem Eigentum der anderen und würdige das Eigentum der anderen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden, hatten wir letztes Mal bei dem Herz, gell? Wenn du anfängst, über andere falsches Zeugnis zu erzählen, dann hebst du dich automatisch von dem Nächsten ab. Lästerei, Unwahrheiten, sogar das Bedenken zu äußern. Moment, der ist ja nicht ganz koscher, der eine. Du darfst Bedenken äußern, Aber wenn da eine böse Absicht dahinter ist, um ihn einfach zu schwächen, dann denk nochmal darüber nach, bevor du sprichst. Versuchst du vielleicht den einen oder anderen klein zu halten? Wisst ihr, die Shitstorm-Kultur in den Medienplattformen, die sorgen dafür, dass die Selbstmordrate massiv gestiegen ist bei jungen Menschen. Nur durch das falsche Zeugnis preisgeben. Und wir trauen uns heutzutage mehr, weil es entpersonalisiert geworden ist. Viele bilden sich eine Meinung über andere, aber sie stehen nicht dazu und gehen nicht frontal denen gegenüber her. Wir machen es versteckt. Wir sind da auch Feiglinge. Sucht lieber das Gespräch zu diesen Menschen, über dem du redest. Rede mit ihnen. Rede in Liebe. Und das 10. Gebot, du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Kein Haus, keine andere Frau, keinen anderen Mann, keine andere Dienststelle und vor allem nicht die Anerkennung, die andere kriegen. Das ist manchmal unser Kampf bei gläubigen Menschen. Wenn andere Anerkennung kriegen, was ist mit mir? Warum werde ich nicht gesehen? Das kann man auch verstehen. Aber die erste Sünde oder der erste Mord war genau aus diesem Punkt. Ein Bruder hat den anderen Bruder getötet, weil er neidisch auf die Anerkennung des anderen war. Wir sind imstande zu morden. Ihr Lieben, die 10 Gebote. Vielleicht nimmt ihr sie mit. Schadet vielleicht auch nicht, die mal auswendig wieder zu können. Nochmal zum Abschluss. Wenn wir vermeiden wollen, dass unsere Liebe erkaltet, darf die Gesetzeslosigkeit uns nicht übernehmen. Das sagt die Bibelstelle, das sagt das Wort Gottes. Es geht nicht darum, die Gebote einzuhalten, damit Gott dich und mich liebt. Denn da ist es, wenn diese Liebe erkaltet, wird es das schlimmste Evangelium sein, was wir da draußen verbreiten können. Wir können Menschen verwirren und verletzen. Die Gebote sind keine To-Do-Liste, nein, sie sind der Ausdruck Gottes, wie Gott sich das Leben vorstellt. Ich wiederhole es. Sie sind der Ausdruck Gottes, wie sich Gott das Leben vorstellt. Sie sind auch kein Kompromiss. Lass uns das bitte verinnerlichen. Sie sind eine Beschreibung der himmlischen Kultur. Dadurch wird unsere Liebe nicht erkalten, ganz im Gegenteil, sie wird ein Leuchtturm in unserer dunklen Welt sein und wir können diese Leuchtträger sein. Habt ihr Lust dazu? Ich auch. Mit allen unseren Fehlern. Amen. Lass uns doch beten, oder?